Ihr hört Comic Review Ausgabe 136 mit dem Buch Sandmann, Ouvertüre Band 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Wer hätte es gedacht? Vor ein paar Jahren wäre es vermutlich fast noch undenkbar gewesen. Immerhin ist es ungefähr 25 Jahre her, als The Sandman von Neil Gaiman zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Eine Geschichte, die vermutlich die Comiclandschaft ungefähr genauso stark geprägt hat wie zum Beispiel Watchmen. Ein episches Werk, das ab 1989 in 75 plus, weiß ich nicht wie viele Ausgaben, bei Vertigo erschienen ist und die Leser begeistert hat. Nun, ich hatte es ja gesagt, eben dieser mehr als 25 Jahre später ist bei Vertigo wieder ein Band erschienen, eben Sandman, Ouvertüre von Neil Gaiman, gezeichnet von J.H. Williams, dem Dritten. Und im ersten Moment, als ich das Buch aufgeschlagen habe, fühlte sich an wie jedes andere Buch, ist sehr schön aufbereitet mit Spotlack-Optik, so Falt-Inlay zum Ausklappen mit einem kleinen Hinweis auf die komplette Sandman-Bibliothek. Und als ich dann so das Impressum lese bzw. schaue, wie viel Hefte hier eigentlich versammelt sind, fällt einem relativ schnell auf, dass es eben nur, in Anführungszeichen, drei Hefte sind. Ich war so ein bisschen, nur drei Hefte ist ja doch relativ wenig, und war dann ein zweites Mal überrascht beim Lesen, und da fiel mir wieder ein, dass wenn man Sandman liest oder Geschichten von Neil Gaiman, dass wahrscheinlich jedes einzelne Heft, also in dem Fall diese drei, jedes einzelne Heft davon gut und gern wahrscheinlich 2 bis 3 Hefte ansonsten bei normaler Comic-Lektüre sind. Nicht unbedingt, weil die Seitenanzahl der einzelnen Hefte jetzt so viel umfangreicher ist. Wobei Heft 1 von diesen 3 extra lang ist, also das ist bedeutend dick. Aber nein, einfach so die Art und Weise, wie Neil Gaiman Dialoge schreibt und die Geschichte vorantreibt, die ist einfach so komplex, so ausufernd. Und ich würde es fast als vermessen bezeichnen, wenn ich wirklich behaupten würde, ich hätte diese Geschichte vollkommen durchdrungen. Bei Sandman geht es mir immer so, man muss in der Gefühlsverfassung sein, sich dieses Buches zu nähern. Und trotzdem, mit Sandman Ouvertüre Band 1 hatte ich dermaßen viel Spaß, auch wenn ich wahrscheinlich gefühlt nur die Hälfte von dem verstanden habe, was dort an Text rübergebracht worden ist und an Geschichten erzählt worden ist. Und trotzdem macht es einfach so viel Spaß, sich diesem Buch zu nähern. Man muss wahrscheinlich im Hinterkopf behalten, es ist wirklich die Ouvertüre zu diesem eigentlichen Epos Sandman, was geschaffen worden ist. Wir erfahren in diesem Buch, wie der Traumkönig zu seiner Kampfausrüstung zum Beispiel kam, und trotzdem ist es aber auch nicht so aufgesetzt, so gekünstelt. Man hat wirklich so dieses Gefühl, dass Neil Gaiman eben noch etwas erzählen wollte, noch Stoff in petto hatte. Das schreibt er auch in diesem wirklich sehr wahnsinnig umfangreichen, extrem guten Bonusteil zu diesem Buch, was dann vielleicht auch so ein bisschen für die, in Anführungszeichen, nur 3 Heftausgaben entschädigt. Denn, lass mal vorweggegriffen, dort gibt es Gespräche, die jeweils Shelley Bond führt mit Neil Gaiman, mit J.H. Williams, dem Dritten, beziehungsweise dem Koloristen Dave Stewart, die alle so ein bisschen ihre Sichtweise auf diese Entwicklung, Entstehungsgeschichte des Heftes zeigen. Es gibt jeweils Playlisten, das ist Trivia am Rande, die man vielleicht nicht unbedingt wissen muss, aber gut zu wissen, wie der Zeichner beziehungsweise, ich war es nur Zeichner, ich weiß gar nicht, oder der Colorist, was sie dabei gehört haben, während sie dieses Werk umgesetzt haben. Es gibt vom Koloristen noch einmal so von der Theorie zur Praxis, also wie er herangeht an diese Kolorierung der wahnsinnig detailreichen Zeichnungen. Selbst Lettering wird hier nochmal gesondert erwähnt, also wo bestimmte Sprechblasen hinkommen, damit sie besonders gut wirken und wie das Skript sich anfühlt. Es gibt hier einmal so ein Skript zu einem Teil des Buches, wo man auch so diesen Werdegang auch der Redaktion sieht, wie die daran arbeitet. Also insgesamt ein Bonusteil, den ich mir wirklich öfter wünschen würde in den ein oder anderen Büchern. Also in dem Fall bestens gelungen, und es ist eine Geschichte, die ja komplexer wirklich nicht sein könnte, aber nicht auf eine abgehobene, seltsame Art, obwohl die Geschichten von Neil Gaiman alles so in diesem Sandman-Universum schon auf einer, ja, sagen wir mal, relativ abstrakten Ebene hier und da funktionieren, die einfach nicht so diesem einfach zugänglichen Genre-Comic entspricht, sondern das ist eher so, man könnte fast sagen, eine philosophische Lektüre, die immer wieder zum noch einmal Anschauen einlädt, die noch einmal zum Lesen einlädt, die in dem Fall jetzt hier wirklich so diese Origin-Geschichte um den Traumkönig in all seinen Facetten, was ihn so antreibt. Und es gibt ja dieses Buch, wo eigentlich alles drinsteht, was geschehen wird, was geschehen ist. Auch das wird hier angesprochen. Und diese Zusammenkunft mehrerer Inkarnationen dieser Figur an einem bestimmten Punkt. Also es ist eine Geschichte, die sicherlich, ich würde sagen, nicht jedermann zugänglich ist. Alle denjenigen, die Sandman sowieso mögen, die sollten hier unbedingt reinschauen. Die werden ihre Freude dran haben, aber auch allen denjenigen, die schon mal grundsätzlich da irgendwie einen Einstieg finden wollten, ist dieses Buch wahrscheinlich wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Man braucht gar nicht so viel Vorkenntnis, ist natürlich wieder auch eines dieser Werke, wo man sagt, hat man auf dieses spätere Schaffen von Neil Gaiman schon so ein wenig ein viel komplexeres Bild vor Augen oder ein noch komplexeres Bild. Man kann sich also überlegen, wie gut durchdacht diese ganze Welt am Ende geschaffen wird und trotz des wirklich hervorragenden Dialoges, den Neil Gaiman hier an den Tag legt, das eigentliche Beeindruckende in diesem Buche ist dann letztlich wahrscheinlich wirklich das Artwork von James H. Williams, den Dritten, der ja es wie kein Zweiter beherrscht, dieses doch immer sehr abgehobene Gedankenkonstrukt von Neil Gaiman in Bilder zu gießen. Und das ist eine Kunst für sich, gerade weil es eben so ein komplexes Werk ist. Und das spiegelt sich dann auch in diesem ganzen Artwork wieder, in diesem ganzen Details. Und das ist mit einer, in dem Fall wirklich Liebe zum Detail erzählt, mit einer Akkuresse und Finesse gezeichnet. Und hier ist jede einzelne Seite wirklich ein Kunstwerk. Und ich will irgendwie nicht wissen, wie lang er an pro Seite hier gearbeitet hat. Ich meine, wenn man davon ausgeht, wie dieser Playlist-Verlauf am Ende des Bonusteiles dargestellt wird, hat er allein an der Heftausgabe 1 von April, also genau zu sein, vom 4. April 2013 bis 8. Oktober 2013 gearbeitet. Und allein das zeigt schon, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut in diese Geschichte geflossen ist. Und ich kann es gar nicht anders sagen. Also er schafft es halt, dieses wahnsinnig komplexe Gebilde an Geschichte, das Neil Gaiman hier entwirft, in Bilder zu gießen, die so toll sind. Also die man sich einfach anschaut, die auch gewisse visuelle Elemente haben. Gerade, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Heftausgabe 2 ist, ich glaube ja, wo Dream eine Tür in die Luft zeichnet, er diese in der Begleitung dieser Katze ist, wo sich dieses Bild so auch dem Leser, der sich das anschaut, so unmittelbar beim Fokussieren erst erschließt. Also diese Aufbaumethode, eben Bilder darzustellen, die ist auch in dem Fall nicht einfach nur so sehr geradlinig, sehr linear, sondern die berücksichtigt unter Umständen auch das, wo befinde ich gerade mich beim Lesen, also wo ist mein Auge gerade. Und also für mich war es wirklich so eine Überraschung, genau für dieses Panel, wo er so diese Tür in die Luft zeichnet, wie sich die auch vor meinem geistigen Auge plötzlich manifestiert. Und das ist eben auch dann nur eines dieser fantastischen Elemente. Hier kann man eigentlich wirklich fast jede Seite aufschlagen und jede ist mit einer Tiefe, einer Durchdachtheit komponiert und geschaffen worden. Ganz am Ende sagt das Nachwort bzw. der Zusatzteil, dass gerade Heftausgabe 3 einem Western gleicht. Wie gesagt, manchmal kann ich mir Sachen vorstellen, warum das jetzt unbedingt so Richtung Western gehen soll, ist mir nicht so ganz klar. Es gibt zwar Elemente, also gerade so dieses Landschaftsbild, das sieht schon aus wie so eine Tumbletown, also so eine Stadt irgendwo im Nirgendwo, aber auch wiederum nicht. Also es sind bestimmte Elemente, die so auftreffen, aber gerade dann, wenn unser Hauptcharakter auf eine Weise trifft und dann plötzlich anfängt, so eine Geschichte zu erzählen, Und wie gesagt, jedes einzelne Teil, die Katze, die man sich anschaut, die so, die ja auch eine Inkarnation von Dream ist, zeigt allein dieses Feld schon, diese unterschiedlichen Universen, diese unterschiedlichen Experimente, diese unterschiedlichen Welten, die hier geschaffen sind und wie man so den Eindruck hat, Morpheus, also Dream, also unsere Hauptfigur, die erzählt seine eigene Geschichte und platziert sich in dieser Geschichte und ich sag ja, also es ist ein dermaßen tolles, abwechslungsreiches Artwork dann auch, also das ganz unterschiedlich ist, ganz unterschiedlich komponiert ist und bei dem man wirklich an diesen drei Hefteausgaben, die dieses erste Buch umfasst, also länger liest wahrscheinlich als allen anderen, aber trotzdem auch nicht langweilig ist. Also manchmal ist es ja so, wenn man so einer mit viel Text, also ist ja auch nicht viel Text, es ist mehr Text als üblich, aber halt auch nicht so viel Text, aber Comics so hat in dieser Art, dass man da schnell gelangweilt ist. Also ich habe dieses Band 1, diese Ouvertüre, in einem Rutsch gelesen und mich dann wirklich auch noch auf diesen wahnsinnig tollen Bonusteil gestürzt und man schaut sich das einfach so an, dann diese ganzen Grundlagen, die hier geschaffen werden. Und man muss ja immer im Hinterkopf behalten, er erzählt im Prinzip eine Vorgeschichte eines Comics, das es schon etliche Jahre auf dem Markt gibt, das extrem viele Fans hat, wo man in den meisten Fällen bei solchen Werken ja eher so dieses Problem hat, dass man dem Autor unterstellt, ja, er macht das jetzt nur, um nochmal Geld zu machen. Aber nein, hier hat man eher so dieses Gefühl, es sind einfach noch Teile dieser Geschichte, die aus Neil Gaiman heraus müssen, die genauso komplex und genauso fantastisch sich in dieses Gesamtbild einfügen und eben nicht so aufgesetzt und im neuen dritten Aufguss wirken. Und man freut sich schon jetzt auf die nächsten drei Hefte, die kommen werden. Laut Panini stehen die quasi auch schon in den Startlöchern, wird also demnächst kommen und insgesamt wird man also dann diese Miniserie, diese Ouvertüre, diese sechsteilige wirklich genießen können und man hat wirklich nicht das Gefühl, es ist irgendwie künstlich aufgesplittet worden, sondern es bedarf so einer gewissen, ja man könnte fast sagen so ein bisschen Erholungsphase zwischen den ersten drei und den nächsten drei Heften, einfach weil es so ein komplexes Werk ist und man auf jeden Fall sich dieses Buch sicherlich noch ein, zweimal angucken wird, um alle Feinheiten herauszubekommen. Und wahrscheinlich ist es am Ende dann so, wenn man diese Po-Geschichte sich genau angeschaut hat, man wird dann automatisch noch einmal zu Sandman greifen und dieses Werk noch einmal genießen können. Das ist sowieso eine Sache, die grafische Umsetzung fügt sich so in dieses Gesamtbild der älteren Geschichten ein. Es bricht mit den, was so momentan modern und üblich ist. Es hat eher so diesen leicht antiquierten Touch, also so ein bisschen Retro-Charme und trotzdem gerade auch so durch diese sehr komplexen Panel, ohne jetzt verwirrend zu sein, dieser unterschiedlichen Ebenen, die allein schon bei der Betrachtung einzelner Seiten dargestellt werden, diese Tiefe, diese unterschiedlichen Zeichenstile, die da geprägt sind. Also es gibt Momente, die dann eher so wie Pastell gezeichnet wirken. Es gibt welche, die sind geradliniger koloriert. Es gibt welche, die sind viel bunter koloriert. Es sind manche, die sind so leicht psychedelisch angehaucht. Dann andere, die dann wieder so in diesem Universum eingebunden sind. Andere, die mich so ein bisschen an From Hell erinnern. Also eine ganz spezielle Mischung unterschiedlicher Stile, alle von einem Künstler, die aber nicht so als bunte Palette wirken, sondern sich für diese einzelnen Teilaspekte dieser Geschichte eben perfekt einfügen und allein schon bildtechnisch eine Geschichte erzählen, wo es manchmal vielleicht gar nicht so diese Wörter bedarf, die aber trotzdem unheimlich wichtig sind, die unheimlich komplex sind und weil wir ja eigentlich sonst gar nicht so diesen Fokus auf diesen Lettering haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt in der deutschen Übersetzung das ähnlich dem oder analog dem in der US-Ausgabe bei Vertigo erschienen entspricht, aber auch hier sind ganz, ganz unterschiedliche Schriftarten gewählt worden. Also wenn quasi Dream mit sich selbst redet, beziehungsweise in diesen unterschiedlichen Inkarnationen redet, wenn er mit unterschiedlichen Figuren redet, wird hier allein schon visuell aufgrund dieser Schriftarten und dieser Aufbau der Sprechblasen deutlich, wer gerade mit wem spricht und in welchem Kontext die beiden zueinander stehen. Also, weil die Sprechblasen dann auch entsprechend farbig so ein bisschen kodiert sind, in welche Richtung das geht. Wie schon gesagt, ich stehe dazu, ich bin mir natürlich am Ende nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich diese gesamte Geschichte in ihrer Gesamtheit und ihrer Komplexität wirklich durchdrungen habe. Ich lade jetzt die Geschichte auch subjektiv aus meiner Sicht natürlich nicht mit irgendwelcher Sinntiefe auf. Nein, es ist einfach ein Erzählstil, wer Geschichten von Neil Gaiman kennt, die sind einfach irgendwie auf einer Ebene mit einer Bedeutung aufgeladen, die diesen Reiz dieser Geschichten ausmachen. Und das ist fast das Eigenartige. Sie haben auch in dieser neueren Version nichts von ihrem Touch, also diesem, wie diese Geschichten einem dem Leser packen, nichts verloren. Also sie sind genauso komplex, so genauso vielleicht ein wenig skurril, genauso interessant, wie sie damals waren. Und mir geht es zumindest nach der Lektüre so, ich hatte ja bereits in Ausgabe 107 Sandman die Zeit des Nebels besprochen und fand dieses Werk ja schon äußerst ansprechend. Aber dieses hier noch einmal auf einer ganz anderen Ebene macht Lust, diese Welt zu entdecken. Gerade auch, weil die am Buch Beteiligten im Ende nochmal sagen, was für sie so der Einstieg war, was so dieser Knackpunkt war, was sie sagen, dass in diesen 75 Heften Sandman, die es gibt, welche Hefte für sie so die waren, diese Schlüsselerlebnisse, wo sie merken, ah, da ist irgendwas, was eine ganz andere Dimension hat, was sich aus dieser breiten Masse von Comics wirklich sichtbar abhebt. Und auch wenn, ich hatte es ja gesagt, dieser Band 1, der bei Panini gerade erschienen ist, nur die ersten drei Hefte enthält und die letzten drei noch kommen, hat man trotzdem allein hier schon eine sehr komplexe, in sich doch relativ abgeschlossene Geschichte, sodass man auch, wenn man sagt jetzt, gut, nach diesen drei Heften, es ist nun doch nicht so hundertprozentig etwas für mich, wobei ich dann immer wieder sagen muss, dann glaube ich vielleicht einfach noch ein, zwei Mal lesen und man wird merken, welche Raffinessen das aufweist. Jedenfalls nach Heft 3 gibt es so einen Zwischen-Mini-Finale, dass man dort sagt, okay, ich habe jetzt das Ende, das gedachte Ende von Neil Gaiman für diese Ouvertüre zwar nicht gelesen, aber trotzdem habe ich ein befriedigendes Ergebnis. Also, in dem Fall kann ich es nur so sagen, ich kann das Artwork nur loben. Es ist einfach so facettenreich, so tief, so toll dann auch von Dave Stewart koloriert, so komplex, also mindestens genauso komplex wie die eigentliche Geschichte von Neil Gaiman und so kunstvoll gemacht, dass allein sich das ganze Buch schon wegen des Artworks wirklich lohnen würde zu kaufen. Hier kommt quasi noch hinzu, also hier ist, weiß man nicht so richtig, ob die Geschichte der Zuckerguss ist oder das Artwork, die Kolorierung. Hier sind wirklich mehrere Meister am Werk, denn Dave Stewart als Kolorist hat für seine Arbeit, und das alleine muss einem schon zu denken geben, ich glaube 8 Eisner Awards für bester Kolorist erhalten. Aber auch der Zeichner J.H. Williams hat mindestens 2 Eisner Awards, einen Harvey Award. Also das sind Künstler, genauso wie Neil Gaiman, am Werk bei der Erschaffung dieses Buches, wo man sich sicher sein kann, dass man hier wirklich ein Comic fürs Leben bekommt. Also wer damit was anfangen kann, wird sicherlich in dieses Sandman-Universum gezogen werden. Wer bereits Freund von Sandman ist, wird Feuer und Flamme auch für dieses Buch sein. Ein wahnsinnig tolles Buch, ein wahnsinnig toller Gesamteindruck. Dem Buch gebe ich so, um das abzuschließen, 9 Punkte. Allein, ich lasse ein wenig Raum nach oben noch, um zu schauen, ob Neil Gaiman auch das Spiel quasi in den letzten 3 Heften nach Hause bringt, woran ich eigentlich keinen Zweifel habe. So, das soll es dann auch gewesen sein, die Hinweise, wo ihr den anderen Podcast zu Sandman beziehungsweise damit aus diesem Universum von Neil Gaiman, Dead Boy Detectives, den Podcast hört, findet ihr zum Blogbeitrag auf Comic Review. In diesem Sinne bleibt mir bloß noch eines, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.